Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Also das muss jedem klar sein. Wenn wir über Tiefseebergbau reden, dann haben wir Schädigungen, die langfristig sind, weil da unten das Leben eben sehr langsam vorangeht. Das heißt, die Störungen, die wir jetzt setzen, die werden wir auch noch in vielen Jahrhunderten und ein paar Jahrtausenden sehen. Und wir haben bei den Manganknollen auch sehr großflächige Schäden. Das ist wie beim Bergbau an Land. Nur die Flächen sind noch viel größer.
Warnte Matthias Heckel, Experte für Unterwasserbergbau beim Kieler Geomar-Institut gegenüber dem Deutschlandfunk am 7. März dieses Jahres. Kurz zuvor hatten sich die UN-Staaten auf das Hochseeschutzabkommen BBNJ geeinigt, das Schutzgebiete ermöglicht und jede Aktivität auf den Weltmeeren eine Umweltverträglichkeitsprüfung voranstellen möchte. Denn die Begehrlichkeiten wachsen, auch am Meeresboden Kupfer und Kobalt abzubauen. Die Weltmeere sind Gebiete jenseits des Zugriffs staatlicher Hoheitsgewalt. Dort gilt bis heute der Grundsatz der Freiheit auf Hohen See, was man böse auch als Rechtlosigkeit bezeichnen könnte. In den 80er Jahren gelang es den Staaten dieser Erde immerhin, sich auf das UN-CLOS-Abkommen zu einigen, ein internationales Seerechtsabkommen, das dann doch ein paar Regeln festlegte. Dazu gehörte auch die Gründung der Internationalen Meeresbodenbehörde, Englisch International Seabed Authority. Ihre Mitglieder tagen derzeit noch bis Freitagabend in Jamaikas Hauptstadt Kingston und Meeresschützer fürchten, dass nach reinen Forschungsarbeiten derzeit in Kingston die Weichen für das erste kommerzielle Unterwasserbergbauprojekt gestellt werden könnten. Zu Recht fragte ich vor dieser Sendung Alexander Prölz, Professor für Seevölkerrecht an der Uni Hamburg.
Nun, zunächst einmal findet in Kingston gerade etwas ganz Normales statt, nämlich einfach das 28. Jahrestreffen der Vertragsparteien des UN-Seerechtsübereinkommens, die alle in dieser internationalen Meeresbodenbehörde repräsentiert sind. Die beraten nun schon seit längerem über eine Regulierung für den Tiefseebodenbergbau. Jetzt in diesem Jahr gewinnt die ganze Sache aber an zeitlicher Dramatik, weil ein einzelner Staat, der Inselstaat Nauru, eine Klausel aus einem der einschlägigen völkerrechtlichen Verträge ausgelöst hat, mit der eine Zwei-Jahres-Frist in Gang gebracht wird. Die läuft nun schon seit 2021 und besagt, dass wenn innerhalb von 2 Jahren nicht die entsprechenden Regulierungen für den Tiefseebodenbergbau erlassen werden, dass dann trotzdem die ersten Anträge auf Tiefseebodenbergbau, auf Lizenzen also eingereicht werden dürfen und beschieden werden müssen, dann eben auf Grundlage provisorischer Regelungen. Und deswegen ist da ein ziemlicher Zeitdruck in der Sache jetzt entstanden, denn diese Frist läuft im Juli dieses Jahres ab.
Aber das heißt, da könnten jetzt richtig Weichen gestellt werden, oder nicht?
Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass es in diesem Jahr gelingen könnte, dass die sogenannten Regulations für den Ressourcenabbau in der Tiefsee beschlossen werden.
Es gibt aber keinen, Ihrer Ansicht nach, keinen Automatismus für die kommerzielle Ausbeutung.
Das ist richtig. Das funktioniert also jetzt so. Unterstellen wir für den Moment, dass es bis Juli dieses Jahres nicht gelingen wird, die Abbauregularien, die dann für alle Staaten und alle Akteure gelten, zu verabschieden. Dann hat Nauru diese Klausel ausgelöst mit der Folge, dass Nauru und andere Staaten ab diesem Zeitpunkt Abbaupläne und Abbaulizenzen beantragen können. Über diese Anträge muss dann aber jeweils von der Internationalen Meeresbodenbehörde entschieden werden. Ja, und das heißt, es wird dann über den Antrag von Nauru, der zumindest zu erwarten ist, entschieden auf der Grundlage der sehr allgemeinen Vorschriften des UN-Seerechtsübereinkommens und provisorischer Regelungen. Das ist also nicht dasselbe und viele befürchten, dass das zu Lasten des Meeresumweltschutzes gehen könnte.
Sie hatten ja gesagt, die müssen sich für die kommerzielle Ausbeutung noch Regeln geben, einen Mining Code, einen Bergbaukodex. Wovon hängt es denn ab, wie stark diese Regeln dann sein werden unter Umweltschutzaspekten?
Dahinter stehen eben ganz unterschiedliche Interessen. Ja, die Staaten und die hinter ihnen stehenden Akteure sind sich nicht einig. Zunächst einmal ist Folgendes vielleicht wichtig. Diese gesamten Regelungen über den Tiefseebodenbergbau unterscheiden zwischen 2 Phasen. Das eine ist die Exploration, also die Untersuchung des Meeresuntergrunds mit Blick auf sein ökonomisches Potenzial, was die Ressourcen anbelangt. Und auf der anderen Seite dann die Abbauregularien. Der erste Teil, die Regularien über die Exploration, der liegt bereits vor. Und das liegt auch schon seit Jahren vor. Das ist der erste Teil des sogenannten Mining Code, dieses Bergbaukodex. Der zweite Teil aber, die eigentlichen Abbauregelungen, die dann also wirklich Meeresbodenbergbau ermöglichen würden, ja, über die wird seit Jahren verhandelt. Und der entscheidende Gesichtspunkt in diesen Verhandlungen ist, wie und in welchem Umfang gewährleisten wir, dass die Meeresumwelt nicht erheblich beeinträchtigt wird. Und hier liegt eben gerade das große Problem. Tiefseebodenbergbau ist in jedem Fall mit nicht unerheblichen Umweltrisiken verbunden. Und deshalb gibt es inzwischen eine ganze Anzahl von Staaten und sonstigen Akteuren, die sich dafür aussprechen, dass man ganz die Finger davon lassen sollte, obwohl man das in den 1970er und 1980er Jahren, als das UN-Seerechtsübereinkommen ausgehandelt und schließlich verabschiedet worden ist, völlig anders gesehen hat.
Nun haben wir ja aber auch dieses BBNJ, Hochseeschutzabkommen in New York, beschlossen, also Schutz der hohen See jenseits der nationalen Hoheitsgewalten. Und das sagt zwar selber nichts zum Tiefseebergbau, natürlich muss es auch noch ratifiziert werden, aber es verpflichtet zum Beispiel Unternehmen und Regierungen darauf, Umweltverträglichkeitsprüfungen vorzunehmen, bevor irgendwas passiert. Zum Beispiel auch ja, Tiefseebergbau möchte man dann doch erwarten. Das heißt, ist es so eine Art Schutzmechanismus?
Ja, das kann man vielleicht so sagen. Jetzt sind im Ausgangspunkt, Sie haben es ganz richtig formuliert, der Tiefseebodenbergbau auf der einen Seite und dieses häufig als Hohe Seeschutzabkommen oder BBNJ-Abkommen bezeichnete Übereinkommen zwei verschiedene Dinge. Ja, der Tiefseebodenbergbau, der vollzieht sich auf der Grundlage des UN-Seerechtsübereinkommens und eines Durchführungsübereinkommens zu diesem völkerrechtlichen Vertrag. Das BBNJ-Abkommen ist ein neuer völkerrechtlicher Vertrag, der, wie Sie auch richtig gesagt haben, ja noch gar nicht final beschlossen ist und noch nicht in Kraft getreten ist. Und das wird auch noch dauern. Aber in der Theorie ist es eben genauso gedacht, dass dieser neue völkerrechtliche Vertrag sozusagen einen Mindeststandard für den Meeresumweltschutz in den Meeresgebieten jenseits staatlicher Hoheitsgewalt etablieren soll. Ja? Und wenn es jetzt also wirklich auch mittel- und langfristig nicht gelingen sollte, die Regularien für den Tiefseebodenbergbau in der Internationalen Meeresbodenbehörde zu verabschieden, dann könnte irgendwann mal, dann nämlich wenn es in Kraft getreten ist, wenn auch nur für die Vertragsparteien, dieses Hohe Seeschutzabkommen gewissermaßen in die Bresche springen. Und das bedeutet, dass die in ihm enthaltenen Regelungen über Umweltverträglichkeitsprüfungen, über gewisse Schutzansätze und so weiter, dann eben gegebenenfalls auch für den Tiefseebodenbergbau gelten würden. Aber das ist alles hochhypothetisch und im Grundsatz handelt es sich eben um zwei verschiedene Prozesse, die gar nicht miteinander verzahnt sind.
Wir haben ja die Welthandelsregeln der WTO und da ist ja auch manches Umweltabkommen, multilaterale Umweltabkommen dazugekommen. Und auch da gibt es ja immer so ein Gehakel, was steht jetzt über welchem Recht? Und Sie sind jetzt der Völkerrechtler. Wie bringt man denn dann so zwei konkurrierende völkerrechtliche Abkommen zusammen?
Das ist eine ganz komplizierte Frage und darüber wird seit vielen, vielen Jahren diskutiert, auch in der Rechtswissenschaft. Der Hintergrund ist, dass sich das internationale Umweltrecht einschließlich all der Vorgaben über den Welthandel und einschließlich all der Vorgaben über die Meere fragmentiert entwickelt haben. Das heißt, es gibt Dutzende von Einzelgebieten. So, und wie man all diese verschiedenen Teilgebiete und die hinter ihnen stehenden völkerrechtlichen Übereinkommen miteinander verzahnt, das ist wirklich sehr schwierig. Da gibt es auf der einen Seite informelle Kooperationsabreden. Auf der anderen Seite aber enthalten manche dieser Verträge Aussagen zum Verhältnis zu etwaig überlagernden Verträgen. Ja, und das ist insbesondere in dem neuen Hohe Seeschutzabkommen geschehen. Da steht immer wieder drin, ich, Hohe Seeschutzabkommen, greife überhaupt nur dann, wenn nicht andere speziellere Regelungen vorhanden sind. Das zeigt eben sehr deutlich, dass dieses Hohe Seeschutzabkommen oder BBNJ Agreement eigentlich so eine Art Mindeststandard etablieren soll, der dann letztlich die marinen Gebiete jenseits staatlicher Hoheitsgewalt in ihrer Gesamtheit erfassen soll.
Eigentlich muss man wahrscheinlich einen Politiker fragen, aber ich frage Sie jetzt trotzdem mal, wie glauben Sie, geht's aus für die kommerzielle Ausbeutung?
Wirklich eine schwierige Frage. Ich möchte das vielleicht anders beantworten und es so formulieren, wie ich denke, wie es idealerweise ausgehen sollte. Ich würde also sagen, dass die in der Internationalen Meeresbodenbehörde repräsentierten Staaten sich nicht durch diesen Antrag von Nauru unter Druck setzen lassen sollten, sondern dass es entscheidend wichtig ist, dass man sich die Zeit nimmt, erstens zu überlegen, soll denn überhaupt Tiefseebodenbergbau betrieben werden und kann das gerechtfertigt werden? Diese Diskussion läuft ja nun gerade. Und zweitens, wenn man das bejaht, dass man Regularien über den Abbau, also über den Meeresbodenbergbau selbst verabschiedet, die auch wirklich ein höchstmögliches Schutzniveau statuieren. Und das kann eben auch noch länger dauern und dann sollte man sich die Zeit auch nehmen. Ja, es ist, wenn dann Nauru einen entsprechenden Arbeitsplan unterstützt, eines letztlich kanadischen Unternehmens, so wie das aussieht, dann ist das misslich, aber dann betrifft das ein einziges Gebiet. Bevor aber jetzt sozusagen dann so ein Wettrennen losgeht, würde ich sagen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass man sich die Zeit lässt.
Ja, und die Tagung der ISA geht noch bis morgen Abend und das vorab aufgezeichnete Interview mit dem Seevölkerrechtsexperten Alexander Prolz finden Sie nachher auch auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek sowie überall, wo es Podcasts gibt.